Es ist sehr leicht, mit Menschen, auch mit Gläubigen, über das Gestern zu reden. Weil das ist ja doch weit weg. Es ist auch sehr leicht, mit Gläubigen über die Zukunft zu reden. Ich habe mit Erstaunen festgestellt, wie stark die Gläubigen die Frage bewegt, wann die Entrückung ist. Also das, was noch weit weg ist, da reden wir auch sehr gern drüber. Aber die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt heute. Wenn ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Gott ist ein Gott des Heute. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch das, was wir heute betrachten wollen. Wir möchten heute das betrachten, was, ich sage es jetzt einmal so, wenn man als Synonym dazu benutzt, also eine, sagen wir mal, gleichartige Umschreibung, dann könnte man sagen, es sind die alten Zungen. Man hat ja gesagt, die neuen Zungen, man hat Probleme, aber die alten Zungen, man hat mehr Probleme. Das heißt, unser Reden. Wir dürfen nie vergessen, wir sind Menschen, die nach Geist, Seele und Leib von Gott geschaffen wurden. Und wir haben Organe, wir haben Sinne. Und zum Beispiel das Auge und das Ohr sind Kanäle, die direkt zum Herzen des Menschen gehen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Das ist auch der Grund, warum die Überflutung von Medien zu so negativen Folgen führt, weil der Mensch überflutet wird von außen, von Dingen, die Gott nie vorgesehen hatte. Es war nie der Wille Gottes, dass die Menschen so sind, wie sie heute sind. Der heutige Mensch ist krank, nach Geist, Seele und Leib. Er ist total verdrillt und wir tun manchmal so, als wäre das normal. Wie wenn die Medien das Normale wären. Wir sind sogar stolz drauf, wenn jeder rumläuft und solange er mit dir redet, mich nervt das ohne Ende, solange er mit dir redet, tippt er noch SMS. Ich könnte es gar nicht, sage ich mal ganz ehrlich, weil da käme Unsinn dabei raus. Aber das haben die drauf, die machen das so mit links. Aber es gibt ein Organ, das geht nicht zum Herzen, sondern das kommt direkt aus dem Herzen raus. Das ist die Zunge. Und von daher haben wir hier ein Organ, das ungeheuer gefährlich ist, weil dieses Organ offenbart, was in uns drin ist. Und es spielt biblisch eine ungeheure Rolle. Die Bibel sagt zum Beispiel, als der Herr Jesus geredet hat, dann war sein Wort Geist und Leben. Darf ich es mal ganz spitz sagen, wenn wir reden, ist es oft Gift und Galle und nicht Geist und Leben. Das heißt, das Herz des Menschen offenbart sich. Luther hat es schön übersetzt, altdeutsch, wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Das heißt, das Herz demaskiert sich selber durch die Zunge. Und von daher ist die Zunge ein ungeheuer wichtiges Organ. Die Bibel sagt drum auch nicht umsonst, dass wir Rechenschaft ablegen müssen vor jedem Wort, das wir geredet haben. Jakobus sagt, das ist die einzige Aussage über ein Teil des Menschen oder über ein Glied, er sagt, diese Zunge ist direkt von der Hölle entzündet. Also die Zunge ist ein ungeheures, gefährliches Gerät und die Bibel sagt, es ist das Einzige, was man nicht bändigen kann. Das heißt, du kannst dich noch so anstrengen als Mensch, dich beherrschen und dich zusammenreißen, deine Zunge wirst du nicht in den Griff kriegen. Ich habe einen jungen Bruder, ich habe ihn jetzt vor kurzem getroffen, wo ich wieder erinnert. Wenn der mal zu mir kam, der war frisch bekehrt und dann haben wir uns ausgetauscht. Ich hatte so junge Brüder, mit denen ich dann praktisch Zweierschaft gemacht habe. Wir haben uns ausgetauscht, nach dem Geschäft kam er, hat es geklingelt, dann ist er hingeguckt und öfters sagte er folgenden Satz. Wenn ich sagte, wie war der Tag? Dann kam der Satz, Maul, was hast auch geschwätzt? Dann habe ich gesagt, brauchst nicht mehr erzählen. Er wollte einfach sagen, dass er Not hat mit seiner Zunge, dass er den Mund nicht halten konnte. Das heißt, man kann die Zunge nicht bändigen, aber man kann das Herz heiligen und dann automatisch gibt die Zunge das wieder, was im Herz drin ist. Das heißt, die Zunge ist immer das, was mein Herz eigentlich im tiefsten Grunde bewegt. Von daher musst du nur lange genug mit jemandem zusammen sein und ihm zuhören, was er sagt, dann weißt du ganz genau, was er wirklich meint. Ist oft ein Geduldsspiel, aber du kriegst dann relativ schnell raus. Matthäus 12, 34 und folgende, hochinteressanter Zusammenhang. Der Herr Jesus sagt, Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichtes Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Und das sagt die Bibel jetzt nicht, dass letztendlich meine Zunge das Problem ist, sondern die Zunge ist nur ein Anhängsel, das ausdrückt, was in meinem Herzen drin ist. Mit meiner Zunge offenbare ich mich, was in meinem Herz drin ist. Und da wird sich dann zeigen, was hier Gott tut. Und er sagt ganz klar, man kann es nicht verbremsen. Und 1. Mose 6, Vers 15, ich denke, da hat es zwei, drei ganz wichtige Zusammenhänge. 1. Mose 6, Vers 5 sagt, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Und dieses nur böse, das kommt mit der Zunge raus. Wisst ihr, und die schönsten Reden können bösartig sein. Die schönsten Schmeichelreden können böse sein vom Grunde des Herzens, weil es mit einem falschen Herzen gesagt wird. Wisst ihr, und von daher traue ich zuerst einmal dem, was die Leute redet, gar nicht. Weil man muss sich immer bewusst sein, das ist eigentlich die Offenbarung eines Herzens. Der Alte hat immer gesagt, schwätzen kann man viel. Und da ist was dran. Psalm 40, 1 bis 5. Jetzt bringt Gott einen revolutionären Gedanken bezüglich der Zunge. Ich lese ab 2. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Und dann erklärt er, das werden die Leute mitbekommen und werden dann sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. Da sagt jetzt die Bibel was ganz Einfaches. In dem Moment, wenn Gott mich aus der Grube des Verderbens zieht, in dem Moment, wie er mich aus dem schmutzigen Schlamm herausreißt und meine Füße auf den Fels Jesus Christus stellt, meine Schritte festmacht, das heißt mich geistlich stabilisiert, sobald der Mensch eine Wiedergeburt, eine Bekehrung erlebt, sobald er gerettet wird, sobald er beginnt, geistlich stabil zu werden, sagt die Bibel, dann kommt das neue Lied. Dann drückt sich das in der Zunge aus. Dann drückt sich das im Reden aus. Du kannst auch relativ leicht feststellen, ob jemand geistlich ist, ob jemand geheiligt ist, ob jemand schwärmerisch ist, ob jemand seelisch ist, ob jemand geistlich, Ehrführungszeichen, reagiert. Das ist leicht festzustellen, muss nur lang genug zuhören. Von daher spielt die Zunge so eine ungeheure Rolle. Und die ganze Heilige Schrift, Alten und Neues Testament, hat eine Fülle. Das, was ich euch jetzt aufzeigen will, ist ja nur eine Multimomentaufnahme. Das ist nur eine stichprobemäßige Darstellung. Sie redet sehr, sehr viel von diesem Gerät Zunge, von diesem, Offenbarungsgerät der Seele, die mich letztendlich demaskiert, die mein Herz zeigt. Und in Sprüche 10, 19 sagt die Bibel, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Die Zunge des Gerechten ist erlesenes Silber. Das Herz des Gottlosen ist wenig wert. Da sieht man jetzt den Zusammenhang. Und die Bibel sagt ganz klar, wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab. Ich lese uns dazu Psalm 39, Vers 2, um dann ein praktisches Beispiel aus der Heiligen Schrift zu zeigen. Da sagt David, ich habe gesagt, ich will auf meine Wege achten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund im Zaum halten. Also David hat es begriffen, seine Zunge ist ein Problem. Ihr kennt die Geschichte aus Richter 11 von Jephtha. Und eine Zunge kann mörderisch, ich sage ausdrücklich diesen Ausdruck, mörderisch gefährlich werden, auch wenn sie fromm ist. Jephtha wollte überfromm sein. Er ging hin und hatte Gelübde getan. Jephtha war ein begnadigter Gott, das kommt unter Hebräer 11 als einer der Glaubenshelden. Er hatte Gelübde vor Gott getan, dass er die erste Kreatur, egal wer es ist, der ihn nach seinem Sieg praktisch antrifft, der ihm entgegenkommt, dass er den als Brandopfer opfert. Und heraus kam seine erstgeborene, einziggeborene Tochter. Und er hat sie geopfert. Die Bibelausleger haben lange überlegt, hat er sie geopfert, hat er sie nicht geopfert? Also ich habe jetzt einfach nachgeschlagen bei Flavius Josephus, diesem Geschichtsschreiber des Judentums, der ja ein Pharisäer war. und der kurz nach der Zerstörung des Tempels diese Werke geschrieben hat. Und der sagt in seinem Werk Jüdische Altertümer, das ist eine Nacherzählung der Bibel, ist höchst empfehlenswert zu lesen, da sieht man, wie die Juden die Bibel ausgelegt haben. Er sagt eindeutig, er hat sie geopfert. Was für ein Drama, wenn ich durch meinen Mund so eine Katastrophe herbeiführe, wenn ich in Wirklichkeit fromm sein will. Wisst ihr, was haben Leute Frommes versprochen vor Gott? Wisst ihr, die haben Gelübde getan, haben sie abgelegt, haben sie nie gehalten und dann aus schlechtem Gewissen, das hat der Teufel natürlich geschürt, haben sie Gelübde, die gar nicht vor Gott rechtens waren. Die Opferung der Tochter Jephthas war vor Gott sündhaft, sündhafter, als wenn er sein Gelübde gebrochen hätte. Dann gehen die Leute hin und halten mit aller Gewalt ihr Gelübde. Das ist brutal. Das ist nur, wie der Mensch religiös verbohrt sein kann. Und die Zunge ist hier elendiglich gefährlich. Es war auch so ja in der Heiligen Schrift, wenn zum Beispiel in der Familie der Vater gehört hat, dass seine Frau oder die Kinder ein Gelübde taten, dann konnte er es widerrufen. Das war mit der Grund, weil er wusste, wie schnell die Zunge ist, ein Gelübde zu tun. Aber wenn die Nacht darüber vergangen war, dann hat er gesagt, jetzt gab es Gelegenheit zu überlegen, jetzt ist es ein reifer Entschluss. Aber die Zunge ist ungeheuer gefährlich. Wisst ihr, wie gefährlich die ist? Warte schon mal bei einer Versteigerung. Wenn du bei einer Versteigerung bist, bei manchen musst du die Hand heben, bei manchen musst du den Preis rufen. Also es gibt hier verschiedene Methoden. Aber wenn du hier versehentlich, dir rutscht eine Zahl raus, es ist zu spät. Du kannst es nicht mehr ändern. Wenn dann der Hammer auf das Holz klopft, dann hast du den Zuschlag, dann musst du zahlen. Auch wenn du es nicht wolltest. Wie viele haben versprochen, ich werde das und das und das, und das tun, haben es nie gehalten. Haben dann ein schlechtes Gewissen. Andere haben ihr Gewissen mit einem falschen Versprechen letztendlich sogar noch mehr in die Sünde hineingeführt. Und das ist ein Problem. Das heißt, von daher müssen wir auf unsere Zunge aufpassen, mehr als auf alles andere. Und wo wirklich die Zunge ist, da kommt es zu Problemen. Und ich möchte es ausdrücklich betonen, siehe Jephtha, es können da auch ganz fromme Dinge sein. Wisst ihr, wo man sagt, das werden wir niemals zulassen in unserer Gemeinde. Und dann nachher kommst du aufgrund von Bibelstudium zum anderen Schluss. Und dann kannst du das Gesicht nicht mehr verlieren, indem du ein Versprechen gegeben hast. Du musst auch den Mut haben, als Gläubiger hinzustehen und sagen, Leute, ich habe mal was versprochen, das war völliger Unsinn. Den Mut muss man haben. Man muss sagen, ich breche jetzt mein Versprecher, weil es nicht rechtens vor Gott war. Den Mut und die innere Größe muss man haben. Man kommt sonst ins Elend. Die Zunge ist einfach zu gefährlich. Wisst ihr, was machst du zum Beispiel, wenn du Gelübde tust, dass du Vegetarier sein wirst und plötzlich sagt dir der Arzt, sie haben Mangelerscheinungen, iss mal Fleisch. Das geht nicht, ich habe Gelübde getan. Entschuldigung. Römer 3, 13. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Das ist die Zunge, das ist dieses natürliche Organ. Ein deutscher Bundeskanzler hat einmal gesagt, der sicher einer der schlauesten Menschen war, die jemals deutsche Erdboden betreten haben, der auch viel Gutes für Deutschland bewirkt hat, der auch sehr viel für Israel mitbewirkt hat. Er sagte einmal, als man ihn fragte, warum er jetzt Gegenteil sagt von dem, was er letzte Woche öffentlich gesagt hat, und der war wenigstens ehrlich, der hat dann gesagt, was geht mich mein Sodoms Geschwätz von letzter Woche an? Damit war aber doch klar, du kannst dich auf das Geschwätz und das Gerede der Leute nicht verlassen. Also dann spätestens hat es die Welt wohl gemerkt und die Bibel macht es uns ja glasklar, dass ich mich auf das nicht verlassen kann. Ich bin hier immer ganz gefährlicher Bereich und in Sprüche 10, 11 sagt die Bibel, der Mund des Gerechten ist eine Quelle des Lebens. Warum? Weil er vom Herrn Jesus redet, weil er den Menschen Jesus bringt. Aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat, Hass erregt, Streit. Der, wo eigene Interesse hat und nicht die Interesse des Herrn Jesus, der wird immer automatisch diese böse Funktion seines Herzens mit der Zunge weitergeben. 2. Korinther 12, 20. Nochmals der Beweis, dass die Zunge nur eine Äußerungs Schiene ist, wo mich sich mein Herz offenbart. Ich habe die Bibelstelle inzwischen so dick bei mir unterstrichen und die ist mir so wichtig, weil die hat mir die Augen geöffnet über bestimmte Dinge. Die Bibel sagt hier, 2. Korinther 12, 20 und Folgevers: Denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen. Das sind die Sünde der Zunge. Jetzt geht aber der Paulus nicht hin und sagt, halte dich für mit Christus gekreuzigt für diese Sünden. Das tut er komischerweise nicht. In Römer 6 macht er das. Sondern macht was ganz anderes. Er zieht den Vorhang hinweg und sagt, sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit, der Unzucht, der Ausschweifung, die sie begangen haben. Er sagt hier was Ungeheures. Er sagt, in deinem Herzen sind viel schlimmere und viel schwerwiegendere Sünden. Und das, was sich dann bei dir äußert mit diesem Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Luther hat gesagt, Afterreden, das ist nur ein Symptom, dass dahinter in deinem Herz noch ein ganz anderes Paket sitzt. Von daher könnt ihr immer davon ausgehen, das, was aus der Zunge geoffenbart wird, was die Zunge uns letztendlich wissen lässt, und du siehst, da ist Böses, dahinter ist noch viel mehr. Schlachter hat es einmal provozierend übersetzt. Man hat auch gestritten, ob man das so übersetzen darf, aber ich glaube, dass man es darf. Er hat übersetzt, Vorrat von Bosheit im Herzen der Menschen. Wisst ihr, und von daher ist die Zunge gar nicht mein Problem, sondern mein Herz. Aber die Zunge ist trotzdem so gefährlich, dass ich nicht verhehlen möchte. Mir hat nicht nur eine Frau gesagt oder eine Person, für manche Bemerkungen wäre es mir lieber gewesen, ich hätte eine Ohrfeige bekommen. Worte können furchtbar wirken, furchtbar. Und diese Bösartigkeit des Herzens, das kann von der Zunge so giftig und so böse formuliert werden, dass du der anderen niederstichst, dass er sich so lange lebt, nicht mehr erholt. Das gibt's. Von daher ist die Zunge, ich sag's mal so, wär's in der Welt ein Gerät, müsstest du einen Waffenschein dafür haben. Ohne Frage. Ich halte die Zunge für das gefährlichste Gerät. Sagt dir mal jemand, ich denke, es war ein Reporter oder ein Journalist, der sagte, bei näherer Untersuchung war das Dritte Reich, die Diktatur unter Hitler, nur Worte. Und es waren nur Worte. Dämonische Worte. Hochstilisierte Worte. Masse angepeitscht. Aber es waren Worte. 1. Korinther 1, Vers 10 und folgende. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden. Mutter, wir sollen einmütig sein im Reden und keine Spaltung unter euch zulassen, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und derselben Überzeugung. Wisst ihr, das ist das, was man heute nicht mehr will. Wir haben heute Synkretismus, wir vermischen alles. Alles ist möglich. Ich habe die Woche zu jemandem am Telefon gesagt, früher war das unmöglich, heute rechne ich mit allem, auch in gläubigen Kreisen. Und Paulus sagt dann in Vers 17, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet werde. Man kann sogar durch die Verkündigung die Wirkung der Erlösung zerstören, indem man nämlich nicht aus dem Heiligen Geist predigt, aus einer gewissen Vollmacht, aus einer Geistesgabe, sondern indem man aus dem Intellekt predigt. Kann man Wirkungen von echter Verkündigung, es kann stimmen von der Bibel her. Da sagt man nichts Falsches und kann trotzdem zerstören. Ist euch klar, was heißt? Paulus sagt Redeweisheit. In dem Moment, wenn wir nicht mehr erwarten, dass der Herr Jesus das Wort Gottes lebendig macht, dass das wirklich diese Quelle des Lebens ist, was hier verkündigt wird, sondern in dem Moment, wie er, der Mensch, das an sich reißt und mit seinem Intellekt und seinem Wissen das umfunktioniert, wisst ihr, was dann rauskommt? Dann kommt was Brutales raus. Dann kann unter Umständen sogar die gesamte Wirkung der Botschaft, auch des Kreuzes, entkräftet werden. Das kann zunichte gemacht werden. Von daher müssen wir aufpassen, auf was wir tun. Nicht bloß, was wir sagen, sondern auch, wie wir es tun, ob es im Heiligen Geist ist oder nicht. 1. Korinther 3, die ersten 4 Verse. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Das heißt, meine Fleischlichkeit äußert sich manchmal in sehr frommen Dingen. Auch Parteiungen in der Gemeinde, wo man plötzlich Sonderdinge aufreißt und Sonderlinie geht, die kommen in der Regel aus meinem Fleisch. Ist ungeheuer schwierig. Ich muss vorsichtig sein. Ich bin selber einer von denen, der sich einmal von der Gemeinde getrennt hat, wegen Lehrfragen. Man muss schon überlegen, was man tut. Aber hier muss man keusch sein, heilig und darf nicht leichtfertig sein. Und die Bibel sagt dann in der Praxis, Jakobus 4,11, und hier haben wir einen zentralen Punkt, verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Das heißt, wir sind so schnell dabei zu verleumden. Da ärgert mich jemand und dann bin ich relativ schnell dabei, dass ich hier eine Bemerkung mache und oft nicht einmal sicher bin, ob es ganz genau stimmt. Und dann sind wir schon in der Verleumdung. Manche Brüder haben ja eine ganz große Angst wegen Gräuel. Bezieht sich meistens auf alttestamentliche Dinge. Aber hier in Sprüche 6, Vers 16 sagt die Bibel, diese 6 hasst der Herr und 7 sind seiner Seele ein Gräuel. Stolze Augen und eine falsche Zunge. Das heißt, eine Zunge, die nicht ehrlich ist, eine Zunge, die täuscht, das Reden, das trickreiche Reden, hier sich durchzuschlängeln, ist ein Gräuel vom lebendigen Gott. Epheser 4, Vers 25. Darum legt die Lüge ab. Und da steht eine ganz starke Zeitform der Vergangenheit im Griechischen. Das ist ein Aorist und da streitet sich auch drüber, ob Aorist 1 und 2 das gleiche ist, bloß eine andere Darstellung. Ich glaube immer noch, dass Aorist die radikale Zeitform einer Beendigung meint, wenn es ein Aorist 2 ist und das ist hier. Das heißt zu Deutsch, damit meint die Bibel praktisch, legt die Lüge absolut ab. Mir sagte mal jemand, ich habe da in einer gewissen Euphorie und Euphorie ist gefährlich. Ihre Euphorie habe ich vom Herrn Jesus erzählt, habe Zeugnis gegeben und dann kam eine Schwester zu mir und sagte zu mir, Karl Hermann, ich habe ein Problem. Sie sagte, du hast doch gerade etwas übertrieben. Sag ich, ja. Habe das gewusst, habe es zugegeben. Und dann sagt sie, tu es nie mehr. Sie sagte, wenn du das tust, nimmst du eine Anleihe beim Teufel auf. Er ist der Lügner von Anfang an. Auch Übertreibung, auch Euphorie ist eine Form der Lüge. Zwar eine ganz feine, aber du hast eine Anleihe beim Teufel aufgenommen. Der Satz ging mir nie mehr aus dem Kopf. Ich bin mit vielem nicht einig, was die Leute dann vertreten haben. Aber der Satz, der ist gesessen wie sonst etwas. Und in Epheser 5 erklärt Paulus, dass er geistliches Reden will. Kapitel 5, Vers 1 bis 6. Er sagt hier, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt, auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz und Witzeleien, die sich nicht gehören oder vielmehr Danksagung. Also er will Danksagung und nicht hier Trickserei, nicht lockeres Gerede, nicht Späßchen und solche Dinge. Da müssen schon manche Verkündigungen beenden, noch gleich noch Beginn. Und die Bibel sagt jetzt, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Und jetzt kommt eigentlich ein Satz, den man leicht überliest. Und lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Wisst ihr, leere Worte. oh, das ist doch gar nicht so schlimm, da brauchst du dir keine Sorgen machen, das passiert anderen Gläubigen auch, das tun sie auch, das ist der Lauf dieser Welt, so sind alle. Ich weiß, das sind leere Worte. Statt dass man feststellt, was ist jetzt biblisch wirklich der Sachverhalt. Mir hat wieder jemand angerufen, völlig entsetzt, erklärt mir ihre Gemeinde, wie die gekippt ist, was da passiert ist. Was willst du tun, wenn das einmal drin ist? Das passiert oft mit diesen leeren Worten. Da kommt jemand für irgendeine Schulung und dann führt er das einfach ein. Anstatt dass man die Heilige Schrift untersucht und sagt, ich unterwerfe mich mit meinem Denken, mit meinem Reden, mit meinem Sein, mit allem der Heilige Schrift. Da steht eigentlich im Psalm 5,5, steht eigentlich wörtlich Gesetzlosigkeit. Herr Schlachter mal, weil er das zum Ausdruck bringen wollte, eine sehr gewagte Übersetzung gewählt. Er hat nämlich übersetzt, du bist kein Gott, dem lockeres Wesen gefällt. Wisst ihr? Lockeres Wesen, das ist gefährlich von der Zunge her. Ich sage jetzt nicht, dass wir Eisheilige sein sollen, Anführungszeichen, dass wir jetzt immer nur mit einem ernsten, traurigen Gesicht rumlaufen müssen. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel redet von überströmender Freude am Heil, am Evangelium, auch an dem, was Gott getan hat, auch an dieser Schöpfung. Aber sie redet nicht davon, dass man lockeres Wesen haben darf. Da muss man aufpassen. Auch Witzeleien in der Gemeinde, auch bei der Verkündigung, lieber Vorsicht. In 1. Johannes 3, Vers 18, das geht durch alle Autoren, alle inspirierten Autoren, das ganze Neue Testament und des Alten durch, heißt es, meine Kinder, lasst euch nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Er sagt, ihr lasst doch, seid doch nicht nur einer, der dauernd davor redet, sondern musst es tun. Wisst, die Zunge ist der Fälscher des gläubigen Lebens. Da wird gefälscht. Man redet ganz billig und sagt etwas, und in Wirklichkeit, im Herzen weiß man schon, dass man es gar nicht tun wird. Ich habe vor kurzem meinem Bruder etwas nicht versprochen. Wenn ich es ihm nicht versprochen habe, tue ich es auch nicht. Als hat er mich wieder erinnert. Dann bin ich in größte Nöte gekommen, wie bringe ich das denn bei, dass er nicht gleich hoffnungslos wird. Weil vielleicht kommt es mal dazu, aber derzeit keine Chance. Dann habe ich extra so eine Formulierung gewählt, dass ich mich nicht versündige. Aber ich habe deutlich zum Ausdruck gebracht, es geht nicht. Wir müssen aufpassen, was wir sagen, was wir tun. Wir können nie wissen, was bei unseren Worten für Wirkung bei anderen ausgelöst wird. Du weißt doch nicht, was beim anderen gerade in der Seele sich abspielt. Vielleicht ist er völlig zerstört und ist kurz vorm Exitus, kurz, dass er innerlich kaputt geht. Und es braucht bloß nur einer giftige oder böse oder zweideutige oder nicht sehr schöne Bemerkung. Wehe mir und dir, wenn wir die sind, die die Bemerkung loslassen. Das ist leider auch so ein Sport im Reich Gottes geworden. Man muss aufpassen, was man sagt. Du weißt nie, was im Herzen des anderen ist, darum sei vorsichtig, was du dem sagst. Hinterher kann man drüber lachen. Ich habe es schon mal erzählt, schon oft, gell, aber ich sage es nochmal, wo der Bruder zu mir damals in der Seelsorge sagte, du bist ein Glied im Leib Christi, für mich bist du wieder geboren, das ist gar keine Frage, aber du bist halt ein Blindarm. Wisst ihr, das, hinterher kannst du das spassig erzählen im Sinn von, oh ja, das war seelsorgerlich nett, damit siehst du, wie kaputt ich war. Aber damals war das für mich ein Schlag ins Gesicht. Da sagt dir jemand, du taugst zu nichts, als weggeschnitten zu werden. Ich will es mal provozierend sagen. Boah. Und das ist eine Seelsorge. Wisst ihr, Geschwister, seid vorsichtig. Eure Zunge kann, obwohl ihr Gottes Kinder seid, wenn ihr nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt seid, wenn ihr nicht den geistlichen Weg geht, wenn ihr nicht im Geiste wandelt, könntet eure Zunge eventuell von der Hölle missbraucht werden. Und das ist schlimm. Jakobus 1,26. Hochinteressanter Gedanke. Jakobus hat ja das berühmte Kapitel 3 über die Zunge des Menschen. Aber er hat noch viel interessantere Sache. Und zwar, er sagt in Kapitel 1, Vers 26, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Er sagt hier also praktisch, wenn du deine Zunge nicht im Zaum hältst, ist deine ganze Frömmigkeit wertlos. Ist ja klar, was das heißt. Du kannst viele Segensdinge in deinem Leben mit einer dummen Bemerkung oder mit einer hochmütigen, angeberischen Bemerkung vor Gott zerstören, dass er auch im Preisgericht nicht wiedergefunden wird. Von daher, Vorsicht. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist des Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Damit sagt er, das sollst du tun und deinen Mund halten. Ist euch das klar? Das heißt es. Ganz praktisch übersetzt. Ich soll lieber geistliche Dinge tun. Manchmal muss man reden. Es ist auch wichtig zu reden. Wisst ihr, 2. Korinther 1, von Vers 3 bis in Mitte von dem Kapitel, fast bis zum Ende, erklärt, wie wichtig es ist, dass Gott mich durch die Trübsal führt, dass Gott mich in die Schule nimmt und dass ich vor ihm getröstet werde. Warum? Dass ich andere trösten kann. Da ist die Zunge ganz wichtig, dass ich dann den tröst. Aber der kommt dann aus dem Herzen, das zu Füßen Gottes liegt. Das ist ein riesiger Unterschied, ob ich zu Füßen Gottes liege oder ob ich letztendlich mein Leben so dahin lebe. Ob ich wirklich im Geiste wandle und dann kann ich auch trösten. Passt auf, was ihr Menschen sagt, die in Trauer sind. Man macht da oft billig. Ich sage lieber gar nichts. Ich kämpfe für die Leute lieber im Gebet, als dass ich billige Trost weitergebe. Es taugt nichts. Wisst ihr, jeder, wo Menschen verloren hat, der weiß, dass der Schock erst danach kommt. Der Schock kommt nicht am Tag der Beerdigung. Wenn du jetzt am Tag der Beerdigung ein paar billige Worte sagst, kannst du bleiben lassen. Das heißt, wir müssen aufpassen, unsere Worte haben Wirkung. Und der frömmste Mensch kann betroffen sein. Ihr kennt Jesaja 6, Vers 3 bis 7, das berühmte Kapitel. Der Jesaja, ein Gottesmann, der wirklich Vollmacht Gott gedient hat, der Israel seine Sünde vorhielt. Und dann kam der dreimal heilige Gott und begegnet ihm. Eine neue Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und dann sagt dieser Jesaja, nachdem Gott sich offenbart als der dreimal Heilige, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Wisst ihr, das ist oft das, das sind die Sünden, die man schon nicht mehr so ganz ernst nimmt. Weil das sind ja keine Sünden wie Lüge, Stehlen, Betrüger. Aber die Zunge ist ein Höllenorgan. Wenn mein Herz nicht in Ordnung ist, meine Zunge ist das Gefährlichste des Gefährlichen. Also ich will es jetzt nicht auf die Spitze treiben, aber im Prinzip solltest du den Mund mit anderen Reden eigentlich erst aufmachen, wenn du relativ sicher bist, dass du im Geiste wandelst. So sei vorsichtig. Ich hatte mal einen Bruder in seiner Einfalt. Der ist wirklich ein einfältiger Mensch. Ich habe es noch nie gesehen, das ist ein Mathematik-Genie und trotzdem einfältiger wie ein Fünfjähriger. Der hatte Gemüt wie ein Fünfjähriger teilweise. Das ist aber ein Mathe-Genie. Und der hat einmal ihre Gemeinde einen aufsehend erregenden Auftritt vollführt, um die Gläubigen zu zwingen, sich mit Lehrfragen auseinanderzusetzen. Und dann sagt der Älteste damals zu mir, das ist mir nie mehr aus dem Kopf, weil ich habe den Mann geschätzt, ich schätze den heute noch. Der ist zwar sehr eifältig und sehr begrenzt, aber er ist ein Mann, der wirklich es ernst meint und ernst zu nehmen ist. Dann sagt der Älteste zu mir, du kennst ihn halt, der hat halt einen Vogel. Es war für mich 10-mal schlimmer, was der Älteste gesagt hat, wie das, was der Bruder getan hat. Es hat Anstoß erregt. Es war eifältig, war dumm. Aber es war nicht einmal 1% so schlimm, wie das, was der andere sagte. Wisst ihr, diese Verachtung. Und ich kann mir vorstellen, wenn der Bruder das gehört hätte, er wäre kaputt gegangen. Von daher ist diese Zunge eine wirkliche Quelle des Übels. Die Bibel sagt in 2. Timotheus 2,19, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit. Also wenn man der Name Jesu Christi im Munde führt, dann muss man mit seinem Leben so leben, dass man kein Anstoß ist. Die Bibel sagt, sonst wird deine Zunge zum Anstoß. Ich habe es schon oft erzählt, aber ich erzähle es nochmals, weil es mir so wichtig ist. Es war für mich als ganz junger Kerl, eine ungeheure Erfahrung. Ich bin frisch zum Glauben gekommen, war brennend für den Herr Jesus, hat ihr Kollegin, die schon jahrelang gläubig war und in den gläubigen Kreisen verkehrt hat, und sie erzählte mir von der Konferenz und ich war gespannt. Ich sagte zu ihr, du, wie war das? Wie war das? Wie war die Konferenz? Ich wollte hören, was ist geschehen im Reich Gottes. Und hat sie mir erzählt, strahlende Augen, verklärtes Gesicht, du wirst neidisch, wenn du das gehört hast. Das muss schön sein. Und plötzlich fällt das Gesicht runter und sie sagt mit einer traurigen Stimme, aber das Verhalten. Und einer meiner geistigen Väter hat einmal zeugnishaft erklärt, er hatte Zeugnis gegeben vor den Gläubigen. Er stand da und hat erzählt, was er mit Gott erlebt hat. Dann steht ein alter Bruder mitten in der Versammlung auf und sagt, das ist das berühmte Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum, der nur Blätter hat. Dann steht der alte Bruder auf und sagt, nachdem er fertig war, ach, Blätter nur. Nur Blätter. Ich hatte den Eindruck, dass das von Gott gewirkt war, weil das hat bei dem Bruder gewirkt wie eine geistliche Speerspitze, die sein Fleisch getroffen hat. Ach, ich gebe Zeugnis, ich rede von meinem Jesus und da sitzt jemand drin, der im Geiste wandelt und der sieht, dass es nur Blätter sind, dass es nur Geschwätz ist. Was muss man tun? Auch als Gläubiger, wiedergeboren, da muss doch das neue Lied erklingen. Jetzt gibt uns die Heilige Schrift ein paar Dinge, Ratschläge, wie wir mit dieser Problematik und diesem problemhaften Gerät Zunge umgehen sollen. In Klagelieder 3 zum Beispiel, ab Vers 26, da sagt die Bibel, gut ist schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Wisst ihr, es ist manchmal gar nicht gut, dauernd über Dinge zu reden. Es ist auch nicht immer gut, dauernd über seine Nöte zu reden, sondern manchmal ist es gut, schweigend zu warten, schweigend das vor Gott auszubrüten, selber in Gebetskampf zu kämpfen, dass es wirklich, ich sag's mal so, wie das Zerstörer einer Mauer ist, brachial. Und wenn dieser Gebetskampf dann auf dem Höhepunkt ist und ich dann Freiheit habe, dann kann ich es auch anderen sagen, dass sie mitkämpfen. Aber oft ist es gut, schweigend zu warten. Manchmal ist es gut, geistlich zuerst zu schweigen und nicht vorschnell zu sein. Er sagt, schweigen zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Ihr junge Leute, nehmt es nicht als eine Tragik, wenn ihr in euren jungen Jahren viel durchmachen müsst. Es ist 100-mal besser, wenn ihr in jungen Jahren unten durch müsst. Ihr werdet geschult für die Ewigkeit, ihr werdet geschult für das Alter. Ihr werdet reife Menschen werden, wenn ihr jetzt schon unten durch müsst. Wenn ich euch erzählen würde, ich erzähle es nicht, weil es teilweise unmöglich ist, was ich als junger Schuler Bursche schon erlitten habe. Ich habe hier Spießrutenlaufen, ist ein milder Ausdruck, was ich erlebt habe. Aber es hat mich geprägt. Das bewirkt, dass du nach innen gehst in die Tiefe, dass du Echtes suchst. Enttäuschungen sind oft der Boden, wo geistlich Echtes geschieht. Und die Bibel sagt, in der Jugend muss es geschehen. Und das ist mit dem verbunden, dass du schweigst. Und er sagt, wenn das Joch kommt in der Jugend, dann brauchst du nicht das Klagelied zu singen, sondern es heißt, er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt hat. Wisst ihr, da kann man dann beten, Herr, Herr, bist du es, der das gewirkt hat? Was willst du mir sagen? Dann regeln wir das mit Gott und macht nicht die ganze Menschheit verrückt. Wisst ihr, das ist ein Problem. Kennt ihr das? Ich hatte einen Mann, der war, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, der war ein nicht okkulter Heilpraktiker. Was gibt's das? Also, und er war von den Gläubigen enttäuscht. Und ich war gläubig, er war mein Kunde, ich war auf seiner Beerdigung. Wir waren verbunden. Und du hast gemerkt, wir haben nicht reagiert, wie er wollte. Er lag wohl auch nicht ganz aschtrei, der sei. Und dann ist er zu meinem ungläubigen Kassierer gegangen, der ein Spottvogel war ohne Ende. Und hat ihm das ganze Elend erzählt. Ich bin da gestanden, ich bin fast im Boden versunken. Ich habe ja gewusst, wie er lästert. Ihr seid auch nicht besser, ihr Frommen. Wisst ihr, da muss man vorsichtig sein, vor allem auch Ungläubige. Überleg genau, was du sagst. Überleg genau, wem du was erzählst, auch von deinen Nöten. Wenn du Gläubige hast, herzliche Gemeinschaft, dann kannst du dein Herz offenbaren. Aber wenn du da rausgehst, sei vorsichtig. Ihr wisst, was ich meine. Du weißt nie, was der damit macht. Wir brauchen der Welt unseren Kampf in Christo nicht zu erzählen. Das ist nicht nötig. Wisst ihr, meine Arbeitskollegen haben genug gesehen, was ich für Kampf hatte. Ich brauche das denen nicht noch erzählen. Wenn die gesehen haben, dass ich nicht lüge. Wenn die gesehen haben, dass ich nicht betrüge. Wenn die gesehen haben, wenn das Telefon tut, dass ich nicht sage, der Chef ist nicht da. Wenn die gesehen haben, dass ich selbst dem Chef die Unterschrift verweigert habe. Das war ein Akt, das sage ich euch. Das habe ich Monate gebüßt. Die haben meinem eigenen Chef die Unterschrift verweigert, weil es nicht sauber war. Ich habe immer gejammert vor Gott, habe gesagt, warum muss ich das alles mitmachen? Heute muss ich sagen, du brauchst das Joch in der Jugend, dass du stabil wirst. Sonst wirst du ein flatterhafter Mensch im Alter. Du brauchst eine Bremse, jeder. Und Gott sucht die Bremse für dich und mich raus. Und jetzt sagt die Bibel, wie reagiert man da am besten drauf? Zuerst einmal schweigen. Nichts sagen, sondern vor Gott bewegen. Dann höchstens im kleinen Kreis der Heiligen, die das verstehen, den Kampf dort offenbaret. Aber dann sei vorsichtig. Mit jedem Kreis, wo es von den Heiligen weiter rausgeht, sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Du kannst Dinge zerstören. Wenn zu mir jemand kommt, wisst ihr, was ich am meisten fürchte, Ihre Gemeinde? Sage ich ganz ehrlich. Zu mir jemand kommt und sagt, Karl Hermann, ich habe gehört, du hast gesagt, da zucke ich zusammen, völlig egal, weil ich rechne immer damit, dass meine Zunge einmal davon ging. Dann muss ich sagen, oh. Da bin ich immer ganz zittrig, bis es kommt. Und wenn es was harmlos ist, na, wenn mich jemand kennt, dann merkt er, jetzt geht die Luft aus der Seele. Jetzt sage ich, zum Glück. Er kennt es. Wisst ihr, es geht um Niveau. Die Bibel sagt, er strecke seinen Mund in den Staub. Hilfsmittel. Kennt ihr das? Zu mir haben schon Leute gesagt, dich könnte ich nicht die ganze Zeit um mich haben. Zum Glück ist bei uns in der Familie sind diese Veranlagungen schön 50-50 verteilt. Meine jüngste Tochter hat es von mir geerbt. Da ist auch kaum ein Schluss dran. Aber es ist ein Problem, ihr versteht. Man kann mit vielem reden, vieles gut machen, wenn man jemand überredet. Aber man kann auch viel kaputt machen. Sprüche 12, 23. Die Bibel sagt einmal, wenn du schweigst, glaubt man, dass du ein weiser Mann bist. Ich sage es in meiner Übersetzung. Wenn du schweigst, glaubt man, dass du ein weiser Mann bist. Da habe ich oft gedacht, da bin ich kein Weiser. Sprüche 12, 23. Und zwar, hier haben wir einfach die Weisheit Salomos, der trotzdem er gefallen war, dann später ein Werkzeug Gottes war. Er sagt hier, ein kluger Mann verbirgt sein Wissen, aber das Herz des Narren schreit die Torheit heraus. Wisst ihr, das ist ein Problem, auch im Reich Gottes, wenn man immer über alles mitreden will, immer alles weiß, immer überall den Mund offen hat. Kennt ihr das? Kennt ihr so Leute? Das ist brutal. Entschuldigung, ich sage es euch ganz ehrlich, ich nehme die nicht ernst. Ich nehme auch die Leute nicht ernst, die jeden Monat ein Buch schreiben. Entschuldigung. Ich habe Brüder, die ich mag sie, sie sind liebe Brüder, aber bezüglich ihrer Schriftstellertätigkeit sage ich, Brüder, das kann doch nicht sein, dass ihr jeden Monat ein Buch schreibt, dass ihr so drauf seid, dass ihr, einer vielleicht, dem würde ich es noch zutrauen, aber der andere alle nicht. Wenn du dauernd eine Maschine bist, dann nimmt man dir doch nichts mehr ab, da ist doch das Buch dann auch bla bla. Ich habe festgestellt, das ist bla bla. Sondern mit zu unserer Stabilisierung, mit zu dem, dass wir echt sind, mit zu dem, dass wir wirklich im Heiligen Geist wandeln, gehört, dass wir schweigen lernen. Klagelieder sagt, schweige, vor allem in der Jugend, sei still. Jakobus 1,19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Warum die Reihenfolge? Das ist ganz einfach. Ich habe bei mir festgestellt, der Zorn kommt mit dem Reden. Schweige und bete zerstört den Zorn. Rede und aufrege züchtet den Zorn. Wenn ich still bin und es vor Gott bewege, geht mein Zorn weg. Kennt ihr das? Kennt ihr alle, oder? Also ich kenn's. Aber wenn ich dann anfange, mich aufzuregen, mich reinzusteigern, ich bin dann wie ein Wasserfall, du kriegst es nicht mehr gestoppt. Manchmal haben die alten Gläubigen gerade zum Mittel, zum Beispiel, dass eine Schwester, die hat absolut ihrem ungläubigen Mann gegenüber ihr Mundwerk nicht in den Griff gekriegt, dann ist sie hingegangen und Kieselsteine nochmal reingestopft. Immer wenn sie gemerkt hat, es wird kritisch, hat sie den Kieselstein nochmal in den Mund gesteckt. Wurdest du plastisch erinnert? Es gäbe noch andere Mittel. 2, 3 Chilischoten, das wäre noch drastischer. Wisst ihr aber, warum sollen wir nicht zu diesen Mitteln greifen? Das ist doch besser, wie jemand verletzen, oder? Sprüche 18, 13. Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht der Hansdampf in allen Gassen sind, sondern dass wir geistlich auch Niveau haben. Man kann auch im geistlichen Bereich alles zerreden. Alles. Ich bin einmal bei einer Trauerfeier gewesen, oder am 80. Geburtstag, weiß ich nicht mehr, ist egal. Da war Folgendes, die Familie war zusammen, und zwar mein ungläubiger Familienflügel väterlicherseits. Und mir war das eher peinlich, und ich habe eigentlich nicht das getan, was ich sonst mache, nämlich mit allen geredet, sondern ich habe nur nicht geredet, weil es mir irgendwie peinlich war. Und wenn man uns so nicht so nah kennt und so, dann habe ich fast den ganzen Tag da geguckt und habe geschwiegen. Und hinterher kamen die Leute und haben gesagt, das ist ein Reifer. Ich glaube, junger Mann haben sie damals nur gesagt, guck her. Wisst ihr warum? Aufgrund von meinem Schweigen. Das stimmt, was die Bibel sagt. Wenn du schweigst, giltst du als Weise. Aber geil, nichts vortäusche. Dass du liebend gern reden würdest, weil dein Herz reden will, und dann schweigst du nur, dass dir als Weise gilt. Das ist auch falsch. Die Bibel geht sogar so weit und sagt, es kommt aber die Stunde, wo du reden musst. Kolosser 3, 16. Da sagt die Bibel, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit und lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Wenn das Herz voll Heiligen Geistes ist, wenn ich im Geiste wandle und der Herr drängt mich, etwas zu sagen bezüglich Ermahnung oder Ermunterung, dann ist es in Ordnung. Wenn der Herr mich drängt, etwas zu verkündigen, weiterzugeben, auch Ungläubigen, dann ist es in Ordnung. Aber ich muss immer kontrollieren, ist es mein Fleisch? Oder was ist es? Mir hat einmal der Gerhard Salomo, hat mir zu einer großen Erkenntnis verholfen. Er schrieb in einem seiner Bücher über das Evangelisieren. Sagte er, wenn man evangelisiert, dann wird, wenn sich jemand bekehrt, beim Preisgericht Christi, wird deine Tat analysiert werden. Das Feuergericht Gottes, das da wie ein Feuer drüber geht, lässt dir nur das Echte übrig. Er sagt, da kommt dann vielleicht raus, Liebe zum Verlorenen 1%. Sagt, die anderen Punkte sind Stolz auf die eigene Ehre, Stolz auf das eigene Wissen, Stolz auf die Rhetorik, die Sehnsucht, endlich einmal jemand zu haben, der sich bei mir bekehrt hat, dass ich angeben kann. Wisst ihr, das sind diese Dinge. Und er sagt, das Feuergericht Gottes wird es gnadenlos zerstören. Und sagt, wenn das dann so war, dann hast du im Preisgericht Christi 1%. Und ein anderer, der vielleicht die ganze Zeit vollkommen geschwiegen hat, niveaumäßig war, der gibt einmal aus Liebe zum anderen, weil er den wirklich retten will, ein Zeugnis, der bekehrt sich, und das ist alles echt, und der steht da im Preisgericht mit 100%. Das ist ein Problem. Wir müssen gucken, dass das alles echt ist. Und wenn das der Fall ist, dann können wir auch der Ewigkeit, auch im Preisgericht mit viel Freude entgegengehe. Und gerade bezüglich Ermahnen, in Römer 15, Vers 14 sagt die Bibel, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Zu der Fähigkeit, andere zu ermahnen, gehört dazu, dass ich es mit dem gut meine. Wisst ihr, ich habe festgestellt, wenn ich sauer bin, ich mache das nie, wenn ich sauer bin, versuche ich das zu vermeiden, dass ich jemand etwas sage, weil da kommt nichts raus dabei. Du verletzt ihn nur, weil da kommt dein Frust raus. Und deine Zunge macht aus dem Frust, der vielleicht im Herzen noch relativ stumpf war, eine messerscharfe Waffe. Das heißt, man muss hier geistlich reagieren. Und Gott hilft uns natürlich, er hat ja diese Mittel. Aber jetzt was soll ich tun? Ich möchte es abkürzen, und zwar ganz einfach. Das Problem ist mein Herz. Hebräer 13, Vers 9. Wir hatten einen Kollegen, das war der Leiter von der Kreditstelle, der war wirklich ein netter Mensch, aber die Sekretärin haben ihn immer verspottet und haben zu ihm gesagt, Mr. Laberflott, weil er den Mund nicht halten konnte. Selbst wenn du so eine Veranlagung hast, wie so ein Mensch, wenn das Herz in Ordnung ist, dann ist es kein Problem. Ist das Herz nicht in Ordnung, dann ist sogar deine Veranlagung, wenig zu reden, gefährlich. 13,9 Hebräerbrief. Denn es ist gut, dass das Herz fest wird oder befestigt wird, was durch Gnade geschieht. Gott muss unser Herz befestigen. Und da gehört etwas dazu, Jesaja 30, Vers 15. Das ist ein Bibelvers, den ich mir schon zig Jahre immer ganz dick rot anstrich, weil das mir so wichtig geworden. Dort heißt es, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Das sagt Gott praktisch, wenn du wirklich bereit bist, alles zu ändern vor Gott, was nicht in Ordnung ist. Wenn du die Ruhe vor Gott suchst, wenn du selber zur Ruhe kommst, vor deinen eigenen Gefühlen, vor deinem eigenen Wille, vor deinem eigenen Wollen und still bist vor ihm und ihm kindlich vertraust, dann wirst du stark. Wisst ihr, ein Hauptmerkmal, wie das Herz zur Ruhe kommt, ist Stille. Als die Jünger angegriffen haben und evangelisiert haben, soweit man das konnte zur Zeit, als das vollkommene Opfer noch nicht da war, als der Herr Jesus sie ausgesandt hat, dann sagt er, als sie zurückkommen und begeistert erzählen, die haben sich bekehrt, jene haben sich bekehrt. Was sagt er dann? Ruht ein wenig. Ruht ein wenig. Ich war mal ein Mensch jahrelang, ich habe nie geruht. Ich habe jetzt gelernt, dass wir ruhen können. Das ist für mich völlig neu. Am Anfang stehst du 20 Mal vom Sofa auf, wenn du ruhst, weil du bist ja nicht gewöhnt zu ruhen. Inzwischen stehe ich nicht einmal mehr zweimal auf, sondern inzwischen geht's. Man muss das lernen, zur Ruhe zu kommen. Aber man muss lernen, die Probleme vor Gott zu bewegen. Man muss lernen, guck, David hat, als Simei ihm geflucht hat, kamen seine wilden Genossen und wollte den töten. Sagt er, nein, vielleicht hat der Herr es ihm geheißen. Wir müssen lernen, in der Stille, auch wenn unser Herz wallt, wenn wir aufgeregt sind, wenn wir wütend sind, wenn wir empört sind, wenn wir enttäuscht sind, wenn uns alle letztendlich enttäuscht haben, muss ich das vor Gott bewegen und sagen, hast du es sie geheißen? Weil du machst keine Fehler, du meinst es gut mit mir. Ich habe es schon erzählt von Wilhelm Busch. Er steht in seinem zerbombten Pfarrhaus und er hatte eine riesige Büchersammlung, war alles kaputt. Und da steht er drin und er fiel ihm ein Bibelvers ein. Und plötzlich fängt er an zu beten und sagt zu Gott, warst du es? Und dann kommt von Gott her eigentlich die Bestätigung, ja. Und dann sagt Busch, dann wurde er ganz, ganz, ganz ruhig und sagte im Gebet, du darfst es. Wisst ihr, und wenn wir nicht so weit kommen, dass wir vor Gott still werden und sagen, ich will alles mit dir regeln, mit dir, Herr Jesus, will ich alles regeln, dann wird unser Herz ein Spielball werden und unsere Zunge wird uns demaskieren. Wisst ihr, wir haben den Geist des Glaubens, 2. Korinther 4, 13. Paulus sagt, er redet vor Gott in Christo, wir haben die Stellung in Christo, wir haben alles, aber dass das alles wirksam wird, braucht es manchmal, dass wir still wären und auf die Stimme Gottes hören und nicht auf die Stimme des Teufels. Die Bibel sagt nämlich ganz klar, dass der Teufel redet durch Gedanken. 2. Korinther 10, Abvers 4. Wir müssen sicher sein, dass Gott zu uns redet. Wir müssen uns vor Gott zurückziehen und auf sein Reden warten. Und er redet in der Regel durch die Heilige Schrift. Es gibt das berühmte Bild im 3. Mose 8, 23, wo Blut auf Körperteile getan wurde, und da wurde das Blut unter anderem auf das Ohr getan. Ich muss aufpassen, wem höre ich zu? Ich muss aufpassen, dass mein Kanal des Hörens so ist, dass mein Herz letztendlich wirklich Gott zuhört, und dann kann ich hingehen und reden. Jesaja 50, wunderbare Stelle, Vers 4 und 5. Da sagt die Bibel etwas, das hat mit der stillen Zeit zu tun, mit der Stille vor Gott. Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Du kannst nur die Müden erquicken, du kannst nur den anderen Dienst tun, wenn du selber vor Gott liegst und er dein Ohr erweckt hat, er zu dir geredet hat. Wisst ihr, wir reden, ohne dass er geredet hat. Wenn wir das letztendlich zum Wahlspruch nehmen, erst warte, bis er redet, und dann reden wir, dann wären 90% unseres Problems als Gläubige vorbei. Wenn wir alles vor Gott bewegen würden. Unser Problem ist, dass wir so flatterhaftig sind von unserer Seele, dass wir dauernd drüber reden, dauernd irgendetwas machen, statt zu Gott zu gehen. Statt in die Stille zu gehen und sag: Hier bin ich, Herr, rede, dein Knecht hört. Der redet jetzt nicht, der hört. Es gibt viele Bibelstellen. Und die Bibel sagt, du sollst den Herr Jesus bekennen. Es gibt Zeiten, da ist es wichtig, dass man den Mund auftut und den Herr bekennt. Es ist wichtig, dass man im Geiste wandelt. Steht vor allem Kolosser 3, Kolosser 4 in diesem gewaltigen Kapitel. Dass man nicht in Redeweisheit der Dienst im Reich Gottes tut, sondern in Einfalt. Dass man sich Gott als Ganzopfer hingibt. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 30, das war, als die Verfolgung losbrach, da siehst du, wie die Gemeinde reagiert hat. Sie sagt hier, und das ist ungeheuer wichtig, ich lese ab 29, und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Und er erzählt und sagt, lass auch das geschehen, was du willst, nämlich deine Wunder. Und dann sagt er am Schluss, die Städte erbebte. Dass ich einfach hingehe und mir die Freimütigkeit zum Reden bei Gott absichere. Und Paulus sagt einmal, er hat denen alles beigebracht, was nützlich ist. Wisst ihr, wir tun so viel Unnützes, auch geistlich, das, was nützlich ist. Die Bibel sagt oft, was zur Erbauung der anderen dient. Die Bibel sagt, Gott, der Vater, wird es tun in meinem Herzen durch den Herr Jesus. Sprüche 23, 26. Da sagt die Bibel ganz einfach, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Wenn ich dem Herrn mein Herz gebe und seine Wege bewege vor meinem geistigen Auge und mich mit ihm beschäftige, auch meine Nöte, meine Sorge vom Herrn bewege. Die Bibel sagt, wir sollen alle unsere Sorge auf Gott, den Vater, werfen. Wenn ich das tue und dann aus dieser Herzensstellung raus rede, dann hat es Hand und Fuß. Dann werde ich nicht von der Hölle unterwandert, dann werde ich mich nicht versündigen mit meiner Zunge, dann werden vielleicht sogar viele Worte da sein, aber es wird nicht zur Sünde führen, sondern ich werde dann den Ratschluss Gottes verwirklichen können. Und dann kommt mein Herz letztendlich auch allein durch diese Haltung noch weiter zur Ruhe, und plötzlich werden die anderen merken, an meinem Reden, an meinem Tun, da ist etwas geschehen. Epheser 4, 29. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Munde kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe, kein böses Wort. Ich bin einmal auf einer Konferenz in der Schweiz aufgestanden. Ich weiß heute nicht, wo ich den Mut dazu hernahm. Ich war dran als Redner, und vor mir waren lauter namhafte Brüder. Die waren alle namhafter wie ich, die meisten wenigstens. Und die haben dann gesagt, was Verführung ist. Dann haben andere wirklich demaskiert und haben richtig reingeschossen. Ich bin dann aufgestanden, mir war es innerlich so, und habe gesagt, Brüder, ich habe ein Problem. Alles, was ihr erzählt, ist überhaupt keine Verführung. Das merkt der Dümmste. Ich habe schöner formuliert. Er hat gesagt, es merkt der Dümmste, dass das so ist. Er hat gesagt, Verführung ist, was ich und du nicht mehr merke. Das war so hart, dass der Leiter, ich hatte das Gefühl, er zieht mich von der Kanzel runter. Ich habe meine Brüder nachher gefragt, hat er mich fast runterzogen? Er sagt, ja, du warst kurz davor. Wisst ihr, manche Dinge, die muss ich einfach vor Gott so lang bewegen, bis mein Herz von den Gedanken Gottes erfüllt ist. Und wenn jetzt mein Herz mit den Gedanken Gottes erfüllt ist, wenn ich meine Probleme vor Gott regle, und dann geht mein Mund von dem über, was in meinem Herzen drin ist, was in mich Gott hineingelegt hat, dann kommt nur Segen und dann kommen nur geistliche Dinge heraus. Und dann ist nicht wie im Psalm 50, 15, wo die Bibel sagt, rufe mich an am Tage der Not, so will ich dich retten und sollst mich preisen. Und dann im Vers 16 sagt die Bibel, aber was hast du mein Wort in deinem Munde, da du doch praktisch zuchtlos bist? Sag's in meinen Worten. Das heißt, dann bin ich echt durch und durch. Und dann wirst du keine geistliche Gelübde tun, keine geistliche Versprechen machen, sondern dann ist dein Wort, wie die Bibel es fordert. Ja, ja, nein, nein. Dann weiß jeder, wenn ich zu dem oder zu der komme und er sagt ja, dann meint er es so. Wenn er nein sagt, meint er es auch so. Dann brauchen wir gar nicht diskutieren. Dann ist geschwätzt. Und dann wird das Niveau plötzlich so, dass man die Gläubiger ernst nimmt. Und ich denke, das ist der Grund, warum Gott es so sieht. Er sieht, dass unsere Zunge letztendlich ein Gerät ist, das von dem Herzen, das sowieso schon dann nicht in Ordnung ist mit Gott, voll verschärft wird. Die Zunge verschärft das, was in meinem Herzen drin ist. So ein Wechselspiel. Je mehr ich dann mit der Zunge losgehe, je mehr wiederum wühle ich meine Seele auf. Was sagt der Herr Jesus? Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wir müssen nur gehorsam sein, zum Herr Jesus gehen, bei ihm zur Ruhe kommen, auf ihn warten und sagen, Herr, lass mein Herz zur Ruhe kommen. Kennt ihr das? Wenn ich so meine Kämpfe im Reich Gottes über diese letzten 35 Jahre, fast 40 Jahre angucke, muss ich immer sagen, das hätte ich anders gemacht, jenes hätte ich anders gemacht, das hätte ich anders gemacht. Wisst ihr, wenn ich es anders gemacht hätte, wenn ich still geworden wäre vor Gott als anzugreifen. Manchmal muss man zuerst still werden. Und heute ist so, ich brauche viel länger für Entscheidungen, aber wenn ich sie dann gefällt habe, dann sitzt sie. Das ist besser. Ruhe vor ihm, das Herz letztendlich vor ihm bearbeiten lassen. Und dann stört es auch nicht, wenn das Herz von dem, was es hier an Fülle hat, an die Zunge weitergibt und die Zunge dann mein Herz offenbart, weil das sind geistliche Dinge. Das wünsche ich mir besonders, wünsche ich euch. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, du sagst uns, dass dein Vater der Herzenskünder ist und du kennst uns in- und auswendig. Du hast uns erkauft mit deinem kostbaren und teuren Blut. Gib uns einfach Gnade, dass unser Herz so bei dir zur Ruhe kommt, dass das, was unsere Zunge dann weitergibt, dass es lieblich ist, dass es etwas ist zum Lobpreis deiner Herrlichkeit und dass die Hölle unsere Zunge nicht mehr unterwandern darf. Dass es nicht mehr ein Giftpfeil ist, sondern ein Organ zur Erbauung des Leibes Christi, zum Rufen an die Ungläubigen. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen.